die Botschaft über dein geistliches Erbe oder das geistliche Erbe in Christus. Wir alle möchten unseren Kindern ein Erbe hinterlassen, von dem sie lehren und ihm nachfolgen können. Ein geistliches Erbe kann nur durch geistliche Gene, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, aufgebaut und entwickelt werden. Schauen wir das Wort Erbe einmal etwas näher an. Im Lateinischen heißt das Wort Legatia und bedeutet so viel wie abgeleitet von Legatus, das Erbe, im Englischen auch Legacy. Das hat mit dem Wort legal, welches wir auch im Deutschen verwenden, zu tun. Als Beispiel kann es bedeuten, dass der Legalisierte, der Delegierte in einem päpstlichen System zum Beispiel den Papst repräsentiert oder ganz einfach eben ein legalisierter Delegierter ist, ein Gesandter, ein Ambassador, ein Bote, ein Nachrichtenträger und so weiter. Weiter heißt es, Besitztum, Vermögen im Materiellen wie Geld, Land etc., dass jemand im Willen des Erblassers gehört. Also da gibt es einen Erblasser und einen Erben. Etwas, das von einem Vorgänger oder Vorläufer nach unten weitergegeben wird. Also einer, der vorausgeht und etwas hinterlässt. Als Nachkommen und Nachfolger Jesu Christi, als Leiter sind wir Botschafter an seiner Stadt und die delegierten Autoritäten, Nachrichtenträger des Evangeliums, der Königsherrschaft Gottes. Als solche tragen wir seine geistliche Erbschaft, die wir an die Söhne in unseren geistlichen Ländern weitergeben sollen. Gott hat uns dafür bestimmt und fordert uns dafür auf. Also jetzt siehst du schon bereits, wenn das stimmt, wenn das richtig ist, wenn das der Wahrheit entspricht hier, dann haben wir so viele Systeme, so viele Art und Arten von Kirchen, die keineswegs, auch nur im geringsten, Söhne aus ihren Ländern zeugen. Bist du dir dessen bewusst? Das geht jetzt hier nicht darum, damit wir andere verurteilen oder uns besser fühlen, sondern es geht wirklich nur darum, den Weg zu finden, nämlich die Wahrheit selber. Was hat Gott geplant? Was hat Gott dabei gedacht? Und was tut Gott heute? Denn wenn nicht, investieren wir alles, wir geben unser Geld, unsere Zeit, unsere Gebete für ein nichtiges System, das vor Gott nicht akzeptiert ist, das so nicht funktioniert. Jesus' letzte Worte am Kreuz, Johannes Kapitel 19, Vers 30. Als nun Jesus den sauren Wein genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Dieses vollbracht hier kommt aus dem griechischen Teleo, fertig aus griechisch 50, 55, Teleo, und heißt komplett ausführen, vollziehen, fertigstellen, ablassen, eine Schuld ablassen zum Beispiel. In der King James Wortanalyse, da heißt es realisieren, ein Ende machen, ein abgelaufenes Datum, auffüllen, fertig, weitergehen, bezahlen, ausüben. Also Christus hat sein Werk auf Erden erfüllt, zu Ende gebracht und sitzt nun zur Rechten der Allmacht an dem Ort, der vollbracht ist. Hast du gut gehört? Das ist der Ort, der da heißt, der vollendete Ort. Christus hat sein Werk auf Erden erfüllt, zu Ende gebracht und sitzt nun an dem oder in dem vollendeten Ort. Wir, die wir geistlich in Christus sind, müssen auch vom Fertigen, das heißt vom und im vollendeten Ort leben und wirken. Wir müssen von Christus her leben und nicht dauernd versuchen, zu Christus zu kommen. Das ist unser Dilemma, was mir heute aufgegangen, als ich das geschrieben habe. Ich sage das nochmal, wir müssen von Christus her leben und wirken und nicht dauernd versuchen, auf irgendwelche Art und Weise zu Christus zu kommen. Betrachte hier die Position, ob du drinnen oder draußen bist. Wo stehst du? Das ist die Frage aller Fragen. Wo bist du? Bist du draußen? Dann versuchst du vielleicht auf inakkurate Weise, via die Kirche, zu Christus zu kommen. Bist du drinnen, dann bist du die Kirche Christus und wirst aus diesem Ort der Ruhe. Hebräer. Also siehe dazu auch die Lehren, Psalm 91, der geheime Ort, und Psalm 91 im Feld verharren. Diese zwei Lehren habt ihr gehabt. Teleo ist auch das Wort Teleos, was perfekt heißt. Dieses Tele, das davon ausgeht, das meint zu oder von einer Distanz und wurde aus dem Griechischen Teleo abgeleitet. Ich gebe dir hier einige Beispiele über dieses Tele. Das kennt ihr alle, das Telefon, das übermittelt Audiosignale über eine Distanz. Teleskope vergrößern Dinge über eine Distanz und machen sie durch Vergrößerung nahe. Die bringen die Dinge in die Nähe, dass du sie betrachten kannst, als ob sie da vor deinem Auge, vor deiner Nase wären. Dann hast du die Television, die übermittelt Bild und Ton über eine Distanz. Telepathie überträgt Gedanken über eine Distanz. Weiter siehe auch Telemetrie, Telegramm, Telebanking, Telecasting, Telearbeiter und so fort. Also das heißt, etwas von hier oder etwas von da irgendwie über die Distanz zu telemetrisieren, in die Nähe zu metern. Väter, und nur Väter wissen, wie man Sprache und Reden über Distanzen übermittelt und überträgt. Sie sehen das Ende und bringen es in die Praxis durch die Entwicklung der Sohnschaft. Väter wissen, wie man Sprache und Reden über Distanzen übermittelt und überträgt. Sie sehen das Ende und bringen es in die Praxis durch die Entwicklung der Sohnschaft. Jesus konnte sagen, es ist vollbracht, weil er sich selber in seine Jünger ausgegossen und positioniert hatte, die dadurch seine geistlichen Söhne und somit auch Erben waren. Väter haben eine teleskopische Sicht. Es gibt teleskopische Väter, aber keine teleskopischen Kirchen, keine teleskopischen Systeme. Prediger 3,15. Was da ist, war längst. Und was da sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Was auch immer in Zukunft sein wird, war schon immer in Gott. Wir müssen als Väter das Ende, das heißt die Zukunft sehen und es in die Gegenwart bringen. Wir brauchen die teleskopischen Linsen, die das vollbrachte Ende näher bringen. Wir sehen mit dem Fernglas, mit der Teleskopie in die Zukunft und bringen diese Zukunft hier in die Gegenwart. Unsere Zukunft und Aussichten sind in Gott schon fertig und vollbracht. Wir müssen durch die akkuraten Strukturen und Kultur unser geistliches Erbe entfalten. In der Kultur des geistlichen Erbes, damit dieses sich entfaltet und dadurch vergrößert, verstärkt. Und aus diesem geistlichen Erbe müssen stärkere Generationen hervorwachsen. Das ist das Ziel. Dass diese Salbung, die wir auch gelehrt haben, in der Drittleibsalbung, der Christus, der Gesalbte bleibt, der war immer da. Und durch unser Anteil, den wir da mit hineingeben, mit hineinerben, wird dieses Erbgut in unseren Söhnen, natürlich in den Kindern, wo geht das Erbgut hin? In die Kinder. Du brauchst Erbnehmer, damit sich das vermehrt, verstärkt und in die Generationen weitervererbt. Die Überreste der Brote und Fische mussten alle in die 12 Körbe eingesammelt werden und nichts durfte verloren gehen. Wie viele Apostel hattest du damals? 12. Die Zahl der Regentschaft. Der Königsherrschaft. Johannes 6,12. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern oder zu seinen Nachfolgern, Nachkommen. Wir haben das mit Jünger übersetzt. Da spricht er, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen, die gegessen hatten, übrig geblieben waren. Die 12 Körbe sind die 12 Lernenden, die Jünger, wie wir übersetzen, in die sich Jesus in der Form des Brotes und des Fleisches deponiert hatte. So, dass am letzten Tag nichts verloren ging. Jesus kam, um zu suchen, um zu retten, was verloren war. Darum sprach er, es ist vollbracht. Es war nichts verloren. Es war eingepflanzt, eingesät in die Nachfolgerschaft, in die Nachkommen Jesu. Matthäus 18, 11, da steht geschrieben, der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten. Das, was sich da weggelöst hatte, anzuschließen. Die Regentschaft und die Königsherrschaft war verloren und musste wieder etabliert werden. Die Regentschaft wird durch seine Nachkommen wiederhergestellt. Das Prinzip dazu finden wir in der Multiplikation. Es ist die Fruchtbarkeit, wie sie sich in Adam und Eva bereits demonstrierte und dann weiterging in der Linie von Noah und seiner Familie. Da hat ja Gott nochmal den Nulldurchgang gemacht und mit 8, mit der Zahl der Erneuerung, neu angefangen. Wo ging das Erbe hin? In diese Linie, in der Multiplikation. Immer wieder dazwischen kamen Systeme, bis wieder Babylonien zerstört wurde. Aber in der Nachfolgerschaft der Familie von Vater und Söhnen fing das wieder an, bis es wieder ausartete. Unser geistliches Erbe stellt sich zusammen, wir legen das nachher aus. Ich gehe das mal in den Punkten durch. In ihm, in Christus. Nationen, die Erben sind wir, es ist ein ewiges Erbe, es ist die Belohnung für die Überwinder, dieses Erbe ist unverweslich, unbefleckt und unvergänglich. Und wir schauen in diesem Zusammenhang den 10. Abraham, Levi und Melchisedek an. In ihm heißt Epheser 1, 11 und Vers 12, da steht geschrieben, in ihm wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wiegt nach dem Rat seines Willens. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Der Preis seiner Herrlichkeit in uns, unsere Hineinfindung oder Hineinfinden, das Hineinkommen in die geistliche Maturität als Söhne Gottes. Also du musst genau wissen, wen du vor dir hast. Ob du jetzt einen Miterben vor dir hast oder einen religiösen Verlorenen. Denn es steht hier geschrieben, da wir voraus zuvor bestimmt sind. Das sind nicht alle als Erben bestimmt, verstehst du? Also du kannst dein Erbe verschleudern, verschwenden, wenn du das in die falschen Nichtsöhne legst. Da gehen wir zu den Nationen. Warum sind die Nationen unser Erbe? Psalm 2, Vers 8. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Nationen sind das Erbe der Söhne Gottes. Was ist das Erbe der Söhne Gottes? Die Nationen. Die Erben sind auch wir. Galater 3, 27 bis Vers 29, da sagt er, denn so viele ihr auf Christus getauft worden sind, oder besser gesagt, in Christus hineingetauft worden seid. Ihr habt Christus angezogen. Also wenn du Christus angezogen hast, dann bist du ja drin. Dann brauchst du Christus nicht zu suchen, oder? Da bist du drin. Da ist nicht Jude dort drin, noch Grieche. Da ist nicht Sklave, noch Freie. Da ist nicht Mann, noch Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das ist deine Ruheposition, hast du ja gelehrt. Wenn ihr aber Christi seid, also mit anderen Worten, wenn ihr aber Gesalbte seid, Messias seid, wenn ihr Christi seid, so seid ihr den Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben. Ein Erbe ist somit eine Person, die legal einen Nachlass, also ein Vermögen zugesprochen bekommen hat oder bekommt, und oder der an die Stelle tritt nach dem Tod des Erblassers. Du weißt, unser Erblasser ist gestorben. Die ältesten Söhne in der Familie repräsentierten im Normalfall die Maturität, um als Erbe eingesetzt werden zu können. Aber wir sehen da auch die gekreuzten Hände mit Manasseh und Ephraim. Wir sehen Jakob und Esau und all diese Geschichten. Also wir sehen auch die gekreuzten Hände auf Ephraim und Manasseh. Wenn jedoch der Erbe, auch wenn es die ganze Kirche betrifft, noch unmündig ist, so heißt es in der Schrift, Galater 4, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, oder solange die Kirche unmündig ist, oder solange der Leib unmündig ist, nenn es wie du willst, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem. Als ein Erbe führst du auch das Vermächtnis weiter. Also du bist eingesetzt als die Verwalterschaft. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, was da heißt ewig. Hebräer 9, Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes. Damit, da der Tod stattgefunden hat, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also was setzt er jetzt? Mit seinem neuen Bund bezahlt er die Rechnung des alten Bundes und setzt dich mit ein als Erbe. Du hast als Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also was sorgst du dich jetzt eigentlich? Was kümmert dich jetzt? Was macht dir jetzt Angst? Was grämst du dich? Wir sind erlöst von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist unser unvergängliches Erbe. Unvergänglich, ewiges Erbe. Siehe dazu auch Epheser 1, Vers 7, wo du die zwei Dimensionen siehst, der Apolutrosis, der Entsendung der Sünde, und die zweite, die Vergebung der Sünden. Das heißt, du bist erlöst von deinen Übertretungen. Deine bereits getätigten Sünden sind bezahlt, der Schuldbrief ist angenagt, und du bist befreit von dem Gesetz, dass du weiter unter der Knechtschaft der Sünde leben musst. Wir sind erlöst von dem Gesetz der Sünde und des Todes, und das ist unser unvergängliches, ewiges Erbe in Christus. Das ist das Erbe. Dann hast du eine Belohnung als Überwinder, die dir zugute steht. Offenbarung 21, Vers 7. Wer überwindet, wird dieses Erbe. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Wer überwindet, so wie ich überwunden habe. Das Erbe ist die Belohnung für die Überwinder. Dann kommt als nächste Dimension die Unverweslichkeit, unbefleckt und unvergänglich. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unverweslichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also du hast ein aufbewahrtes Erbe für dich, unverweslich, unbefleckt, unverwelklich. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit erbt. Dann kommen wir zum 10. Abraham, Levi und Melchisedek. Fangen wir an mit Mose, 4. Mose, Kapitel 18, Vers 21. Und siehe, den Kindern Levi habe ich allen Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben, für ihren Dienst, den sie verrichten. Den Dienst des Zeltes der Zusammenkunft. 4. Mose, Kapitel 3, Vers 45. Da sagt er zu Mose, nimm die Leviten anstatt aller Erstgeborenen unter den Kindern Israel und das Vieh der Leviten anstatt ihres Viehs, und mir sollen die Leviten gehören, mir dem Herrn. Die Leviten waren Gottes Eigentum, sein Erbe, und der Zehnte, den sie empfingen, war ihr Erbteil. Gott war ihr Erbe. Im Neuen Testament heißt dies für uns, das, was wir nicht mit dem alten Bund jetzt einfach trennen können, denn das war ja schon vor dem alten Bund, ich zeige dir die Stelle, die kennst du ja schon, aber trotzdem, wir wiederholen das, Hebräer 7, 10. Ohne allen Widerspruch, also ohne Argumentation, aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen Menschen, die sterben, die Zehnten. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebe. Und sozusagen ist Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden. Denn er war noch in den Lenden des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben. Mit anderen Worten, das zeigt uns die Art und Weise, wie wir an unser geistliches Erbe gelangen. Weil der Melchisedek, das war der ohne Stadt, ohne bleibende Städte auf Erden. Der kam von Schalem, der himmlischen Stadt. Und schloss Abraham an die Ewigkeit Gottes und das Erbe Gottes mit an, indem Abraham entäußerte, was er physisch, materiell hatte. Er konnte ja Melchisedek nicht geistlich segnen. Aber um den Geist, Melchisedek segnete ihn, also um diesen Segen zu empfangen, zehntete er. Wir zahlen heute vielleicht Kirchensteuer und nennen das irgendwo Abgaben oder weiß ich was. Das ist nicht richtig. Das sage ich hier. Der Mann Gottes wird mit dem Zehnten gesegnet. Das Geld ging nie an eine Institution. Woher bekommst du dein Erbe jetzt von einer Institution? Das ist die Frage, verstehst du? Wenn du das nicht verstehst, dann geht dein Herz an einen Ort, weil Jesus lehrt ja und sagt, das Herz wird dort sein, wo dein Schatz ist, und dementsprechend wirst du ein anderes Erbe empfangen. Ein Vater, da geht es weiter hier, ein Vater kann das Ende vergrößern, das heißt, er kann das unter die Lupe nehmen, sodass man das besser sieht, oder er bringt die zukünftigen Verheißungen, die da im Himmel parat sind, im Himmel fertig liegen, in die Nähe. Ein Vater vergrößert, verstärkt das Ende, wie durch eine Lupe oder einen Feldstecher, indem er geistliches Brot und Fleisch, das heißt die Nahrung, in seine Kinder pflanzt. Das sind geistliche Gene, die zum Erbe werden und durch Generationen weitergegeben werden. Dieser Same ist Gottes Wort. Im alten Bund war das DNA im Blut und im neuen Bund ist das DNA im Wort. Das Wort ist dein DNA. Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Da hast du es, das ist dein DNA, das ist dein Erbe. Johannes 6, 68. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Der ließ sein Erbe nicht los. Also die Worte des Vaters werden zum Erbe. Darin ist ein Potenzial, eine Kraft, eine Wirkung, das zur Erbanlage des Sohnes wird. Das wird in dich hineingelegt. Es wird übertragen und übermittelt und auf diese Art und Weise ererbt. Der Same, das Wort, wird als Gen eingepflanzt und wird in der Vollendung zum Weg des Vaters. Wenn du vollendet wirst in deinem Erbe, dann wirst du zum Weg des Vaters. Das Erbe und die Eigenschaften werden von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben. Logisch, oder? Und bilden somit das Wesen des Nachkommens. Das heißt, in der Ökonomie der Worte wird der Same vom Vater in den Sohn übertragen. Diese Worte offenbaren uns die Wege des Vaters in Christus. Im Psalm 103, 1 bis 7, da heißt es von David, preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt all deine Gebrechen, der dein Leben erlöst hat von der Grube und der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und verschafft Recht allen, die bedrückt werden. Und jetzt kommt es, er tat Mose seine Wege kund und den Kindern Israel seine Taten. Also jetzt bewahr das mal in deinem Herzen, das ist ganz wichtig, das ist ein Riesenunterschied. Was tut der Kund dem Leiter? Den Weg oder die Wege. Und den Kindern? Die Taten. Der Herr lässt die Väter seine Wege wissen, die Kinder aber erfahren die Taten. Das ist das Prinzip dahinter. Der Weg in Hebräisch heißt Derek. Also fast genau wie Derek Prinz. Ne? Der Weg Hebräisch ist Derek. Ich schließe das mal hier vor. Das ist ein Wurzelwort als geschritten. Bildlich ein Lebenslauf oder eine Art und Weise einer Aktion, oft als Adverb gebraucht. King James Version, Auslegung, da steht geschrieben, entlang, hinweg und von dannen. Nicht von hier aufgrund bei Konversation, Oder als Gebrauch ostwärts, also etwas wärts, hinwärts, von ostwärts her, Reise, Reisender, durch, im Gange, in Richtung, Hochweg, Weg, Seite, wohin auch immer. Das hat mit Bewegung zu tun. Es hat mit Veränderung zu tun. Der Weg ist im Samen, in der Form des Wortes gegeben. Wo ist der Weg? Im Samen. Was ist der Same? Das Wort. Diese Wege werden zu einem Lebensstil, zum Lebenslauf, zur Art und Weise der Lebensaktion. Es ist der durch den Bogenschützen gespannte Bogen, der einen Pfeil abschießt, der einen bestimmten Weg durch die Luft fliegt, um dann ein vorausbestimmtes Ziel zu treffen. Also kaum habe ich das fertig geschrieben, fängt der Herr an, mich zu lehren über die Pfeilformen. Ich war ja mal im Bogenclub in Südafrika und da gibt es ja Pfeile, die haben einen Drall. Die hat man mit den Federn so konstruiert, dass sie, wenn sie durch die Luft fliegen, die drehen sich. Und dann sind vorne an der Pfeilspitze so wie ein Dreieck mit drei geschützten Rasierklingen, die sind eingeschraubt in diese Form des Pfeilspitze. Und mit so einem Pfeil kannst du einen Elefantenschädel von vorne frontal, das sind 2,5 Zentimeter Knochen, durchbohren. Der geht durch den Schädel des Elefanten durch wie ein Bohrer. Jetzt wenn du einen Pfeil nimmst an einer Competition, an einem Schützenfest da, wo sie auf die Scheibe schießen, dann spürt das der Elefant ja kaum. Ja, aber beides Pfeile, also es gibt da verschiedene Pfeile, verschiedene Bogenschützen, die da Söhne losschießen. Also achte auf deine Pfeilform. Was für Schädel durchdringst du? Ich möchte jetzt das nicht weiter auslegen, aber da gibt es da verschiedene Formen. Dann sehen wir zum Beispiel im Psalm 127, Vers 3 bis 5, warum das so ist. Wir können ja die Bibel nicht selber auslegen, sondern die Bibel legt sich aus. Da steht geschrieben, siehe, ein Erbteil des Herrn sind Söhne. Halleluja. Eine Belohnung der Leibesfrucht. Die Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glückselig der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie was tun? Wenn sie mit Feinden reden im Tor. Wenn sie die Stadt bewachen. Wenn sie die Tore hüten. Erinnere dich an das Bild, das neue himmlische Jerusalem, das sich absenkt mit den Aposteln. Mit den 12 Toren, der 12 Stämme und so weiter. Das ist alles vorgesorgt. Das ist genau passend. Wer da was tut. Das heißt, es sind die Erben, sind die Söhne. Die Pfeile, das sind die Helden, die Söhne sind, die Söhne der Jugend. Der Mann, der Vater, ist der, der die Köcher damit füllt. Und er schickt sie in die Tore und die richten. Väter sind die Bögen, die Pfeile schießen. Diese sind wiederum die durch das Wort gezeugten Söhne. Dieser Same, die eingepflanzten Worte, bestimmen die Richtung und den Lebensweg und machen, dass die Pfeile in ihrer Mission fruchtbar sind. Das ist das, was Segi sagt. Es ist die Aufgabe der Väter, die Söhne, das spricht die Pfeile, in ihre Bestimmung zu führen. Das ist nicht ein Dienst in Form von einem, sag jetzt mal, Ministry oder irgendetwas, einer Kirche. Das ist die Mission von Malachi 3, 23 und 24. Jetzt kommen wir noch im Sinne von dem Ausrichten, von dem Zielen im Hebräischen, das Wort Alila, im Sinne von Ausrichten, ein Ausnutzen von Gott oder eine Ausführung von Menschen, oft in einer schlechten Weise. Also das ist auch negativ gebraucht. Durch Einbeziehen einer Gelegenheit. King James Version heißt wieder die Auslegung, ein Handeln, ein Tun, eine Handlung, Erfindung, Anlass, Gelegenheit oder Werk. Die durch die Worte des Vaters offenbarten Wege bewirken Heldentaten von Gott. Das ist ein einfacher Satz, aber überleg doch mal, was das heißt. Die durch die Worte des Vaters offenbarten Wege bewirken Heldentaten von Gott. Diese Wege bewirken und aktivieren die Taten Gottes. Die Werke sind vollbracht, die Werke sind fertig. Aber wie aktivieren wir sie? Wie bringen wir sie in die Gegenwart? Hier steht: Gott wirkt in seinen Taten, wenn wir seine Wege befolgen. Oft suchen wir die Taten Gottes, aber nicht seine Wege. So, das ist das Problem. Die Menschen wollen Rettung, die Menschen wollen Heilung, die Menschen wollen alles Mögliche, aber wollen sie denn wirklich die Wege Gottes gehen und wissen? Das ist die Frage. Weg und Taten heute. In der charismatischen Zeit, in der Zeit, die hinter uns liegt, da ging es um die Taten Gottes. In der apostolischen Zeit geht es um seine Wege. Moses spricht da in 5. Mose, Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechte, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch geben wird. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen Baal Peor getan hat. Denn alle Männer, die Baal Peor nachgegangen sind, hat der Herr, dein Gott, aus seiner Mitte vertilgt. Ihr aber, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhingt, seid heute alle am Leben. Also Israel als Nation hatte den Satzungen und dem Gericht, das Gott durch Mose ausführte, zu folgen. Statuten und Gesetze werden immer eingraviert. Im Alten Testament waren sie in steinerne Tafeln eingraviert und im Neuen Bund wurden sie in unsere Herzen und Denkweisen eingraviert. Aber die Worte, die sind eingraviert. Hebräer, Kapitel 8, Vers 10, denn dies ist der Bund, den ich dem Hause Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben. Also in dieser Art und Weise kommen die in die Herzen. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Jetzt hast du die Erbgemeinschaft da. Erblasser, Erbnehmer. Urteil und Gericht sind göttliches Gesetz. Das ist sein Urteilsspruch in einer Situation. Diese wurden durch Mose zu den Wegen Gottes für Israel. Diese Gesetze und Statuten kulminierten sich zum Erbe des Volkes Israels. Als diese Gesetze und Satzungen, wie die Feste, Erstlingsgaben, Zehnter und all die Opfer, die wurden zu ihrem Erbe. Das war ihr Erbe. Das brachten sie mit von der Wüste her in das Land. Ein Lebensstil, eine Kultur ist daraus entstanden, ein Weg des Lebens. Dieses Erbe, welches Israel durch Mose in der Wüste empfing, wurde von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben. Dieses Erbe musste von Generation zu Generation weitergelehrt werden. Das war nicht nur ein fakultatives Unterfangen, das hat Gott so geboten. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 8 bis 10. Und welche große Nation gibt es, die so gerechte Satzungen und Rechte hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also da ist keinesgleichen, verstehst du? Keiner hat solch ein Erbe. Und dann sagt er nur, hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, und du sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kundtust. Das ist das Erbe. Gib das weiter. An dem Tag, als du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb standest, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollten, um mich zu fürchten alle Tage, die sie auf dem Erdboden leben und die sie ihren Kindern lehren sollen. Das ist das Erbe. Das war, um sicherzustellen, dass der geistlich-genetische Strom stark blieb und von Generation zu Generation weitergegeben wurde, wie der Stab bei einem Stafettenlauf. Lehren heißt, die Wege Gottes zu offenbaren. Also wenn ich lehre, dann versuche ich was zu tun, die Wege Gottes zu offenbaren. Das war und ist die Gnade der Schriftgelehrten, den Leuten systematisch die Wege Gottes zu lehren. Und Jesus sagte auch dazu, Matthäus 23, Vers 34, darum siehe, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrten zu euch. Das hat Jesus versprochen. Was passiert jetzt? Weißt du, was passiert? Willst du es wissen? Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Einige von ihnen werdet ihr in eure Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Die Weisen und die Schriftgelehrten, die, die den Weg Gottes offenbaren, verstehst du? Heute ist der Tag der Schriftgelehrten, weißt du das? Die dem Volk helfen, die Wege Gottes zu erkennen. Esra war ein begabter Schreiber, ein Schriftgelehrter, ein Schreiber. Entdeckte, dass das Volk vom Weg Gottes abgekommen war. Ich lese dazu Nehemia 8, Vers 13 bis 15. Und am zweiten Tag versammelten sich die Häupter der Väter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten. Und zwar, um aufmerksam auf die Worte des Gesetzes zu hören. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Kinder Israel am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und dass sie verkündigten und einen Ruf ergehen lassen sollten durch alle ihre Städte, durch Jerusalem und sagen sollten, geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige von Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Myrtenzweige und Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Hütten zu machen, wie geschrieben steht. Also da gab es eine Lebensart, ein Brauchtum, das von ihnen gewichen war, das wussten die nicht mehr. Und von welchem die Israeliten abgekommen sind, ihr physisches Erbe war jetzt in Gefangenschaft. Warum? Weil sie ihr geistliches Erbe zerstörten. Das waren die Wege Gottes, die waren ihr Erbe. Wo ist die Kirche heute? Die Wege eines Vaters bringen Erfolg in die nachkommenden Generationen. Die Wege eines Systems bringen Gefangenschaft in die nachfolgenden Generationen. Jetzt sehen wir das Bild anhand von Königen. Josia, 2. Könige, Kapitel 22, Vers 1 und 2. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adaias von Bozkat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er wandelte auf allen Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Da steht geschrieben, seines Vaters David, nicht des Königs David. David war König, aber Generationen zuvor. Dann kam Josaphat, 2. Chronik, Kapitel 17, Vers 3. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte auf den früheren Wegen seines Vaters Davids und suchte nicht die Baalin. Dann kommen die inakkuraten Söhne, die das nicht taten. Dann waren die Söhne Samuels. Da steht geschrieben im 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter ein über Israel. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten Abia. Sie richteten in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht auf seinen Wegen und wandten sich dem Gewinn zu und nahmen Geschenke an und beugten das Recht. Das siehst du's. Der Omri, 1. König, Kapitel 16, Vers 25 und 26. Und Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er machte es schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Und er wandelte auf allen Wegen Jerobeams, des Sohnes Nebats, und in seinen Sünden, wodurch er Israel veranlasst hatte zu sündigen, so dass sie den Herrn, den Gott Israels, reizten durch ihre nichtigen Götzen. Also manchmal wollen wir die Taten früherer Väter neu reanimieren und nicht die Wege Gottes erforschen und enthüllen. David hatte so eine Art von akkuraten Mustern, die dann auch von einigen erfolgreichen Königen nachgeahmt wurden. Denn von David heißt es, 1. König, Kapitel 2, Vers 1 bis 4, als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe den Weg der ganzen Erde, so sei stark und sei ein Mann, und versieh den Dienst des Herrn deines Gottes, dass du auf seinen Wegen wandelst, indem du seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie geschrieben ist im Gesetz Moses, damit es dir gelinge in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. damit der Herr sein Wort aufrechterhalte, das er über mich geredet hat, als er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, so dass sie vor mir wandeln, in Wahrheit mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es, sprach er, dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Diese Wege machten David erfolgreich. 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 26 bis 30. So regierte David, der Sohn Isais, über ganz Israel. Und die Tage, die über ganz Israel regierte, waren 40 Jahre. In Hebron regierte er 7 Jahre und in Jerusalem regierte er 33 Jahre. Und er starb im guten Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre. Und Salomo, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Und die Geschichte des Königs David, die erste und letzte, siehe, die ist geschrieben in der Geschichte Samuels, des Sehers, und in der Geschichte Nathans, des Propheten, und in der Geschichte Gads, des Schauers, samt seiner ganzen Regierung und seiner Macht und den Zeiten, die über ihn und über Israel und über alle Königreiche der Länder ergangen sind. Also hier siehst du das Erbe, das er jetzt angetreten hat, das Erbe von seinem Vater David. Und diese Wege geben dir Leben. Es sind Zweckbestimmung und physisches Erbe. Also nicht nur das Geistliche, sondern auch das Physische. In 5. Mose, Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, und nun Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechte, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott, euer Vater, euch gibt. Jetzt hast du hier ja wieder das Wort höre. Und ihr wisst aus der Lehre von Shama und Echad, was heißt hören? Also höre Israel, verstehe Israel und tue. Das heißt, höre Israel auf die Satzungen und auf die Rechte, damit du dein Erbe nicht verlierst, damit du dein Erbe antreten kannst. Also Gott versprach den Menschen, wenn sie seine Satzungen, seine Gebote hielten, so würden sie leben. Also hebräisch leben, das heißt Chaya. Das ist ein Wurzelwort und vergleiche dazu andere hebräische Worte, die sind hier aufgeschrieben mit den Nummern von Strongs. Zu leben, ob wortwörtlich oder bildlich. Kausal, also in der Kausalhaftung, aufleben, auferstehen. Diese Ex Anastasia, die Herausauferstehungskraft im Griechischen, Ex Anastasia. In der King James Version wurde dieses übersetzt mit bewahre oder lasse, mache lebendig, sicher lebendig oder gib, versprich, lebe, lass oder leide um zu leben, ernähre dich, bewahre das Leben, beschleunige, erhole, repariere, stelle wieder her um zu leben und so weiter. Auferstehe. Und dann heißt es, Gott rette, Gott bewahre am Leben. Leben oder Lebens, das heißt Singular oder Plural, das sei sicher, es sei ganz vollkommen. Und diese Wege bringen und geben Leben, sie ernähren und erhalten, sie erfrischen und aktivieren, sie reparieren, sie heilen, sie stellen wieder her und machen ganz eins. Diese Einheit von Gott, dieses Echo. Du bist Geist, Seele und Leib, so wie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. In dieser Einheit bist du repariert, bist du wiederhergestellt. Das heißt, jetzt lebst du, jetzt kommst du in dein Erbe oder du bist schon halbwegs drin. Also diese Wege bringen und geben dir Leben. Es ist die Kultur und daraus die Kraft der Gewohnheit, der Lebensstil und die Art des Lebens, welches Leben empfängt. Das heißt, du brauchst dich dann nicht mehr abzumühen. Deine Mühe hat sich gelohnt. Du wirst belohnt, indem das ein Lebensstil ist und du kannst gar nicht mehr anders. Also das heißt, erinnere dich daran, was Jesus darüber gesagt hat, welche Art von Leben das Leben verlieren wird und welche es gewinnen wird. Deine wird es verlieren und seine oder sein Leben wird es gewinnen. Aber nur, wenn er, der Erblasser, selber in dir leben kann. Also das heißt, schau weg von dir auf deinen Erblasser, auf Jesus. Das ist der Schlüssel. In dem Moment, wo ich zu leben beginne, ist er weg. Das ist sein Leben in mir. Das heißt, ich schaue weg von mir, ich bin eine Kirche oder Teil einer Kirche, Teil eines Leibes, das aufgehört hat, auf sich selber zu schauen. Ich schaue Jesus an. Wie schaue ich Jesus an? Wie mache ich das?
Im Wort.
Im Wort. Siehst du? Das Wort Gottes. Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Denn wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist der Schlüssel. Das ist der Erbschlüssel. Es sind die Wege Gottes, die einen dazu befähigen, Leben und nicht nur Taten und Wunder zu empfangen. Siehst du? Die haben ja alle die Wunder gesehen. Die haben alle die Taten gesehen Gottes, die da in Ägypten auszogen. Hat das geholfen?
Nein.
Als die Israeliten durch Mose den Weg Gottes folgten, die Gott ihm zeigte, wurden sie zum geistlichen Erbe Gottes geführt. Aber nur die neue Generation. Gottes Wort ist ewiges Leben. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und sein Wort kommt zu uns als Speise durch die Stimme des Vaters, der die Wege Gottes setzt. Wenn wir diese Wege wahrnehmen, wenn wir sie erkennen, so gehen und lehren. Und so bringen sie das Leben, wie von selbst in uns. Natürlich geht das nicht von selbst, das ist immer das Wort. Denn jedes Wort von mir, sagt Jesus, ist Geist und Leben. Also jetzt musst du ja gehen, jetzt musst du ja in dein Erbe eingehen. Und das ist das hebräische Wort Bo. Also gehen oder kommen in einer Vielzahl von Anwendungen. Ich lese das hier mal vor. Das heißt nach der englischen King James Version, bleibe darin. Wende es an, erziele, erhalte, gewinne, also sei nun, befalle, besiege, bringe vorwärts, dränge hinein, rufe, trage und so weiter. Du kannst das hier nachlesen in der PDF-Version, da brauche ich nicht alles herunterzulesen. Aber es gibt eine ganze Menge von Verben und Attributen, die du mit diesem Bo auf Deutsch übersetzen kannst. Das heißt, geh oder geh meint hineinzukommen. Wenn du gehst, heißt das, du bewegst dich, du migrierst, du gehst einen Weg. Du gehst einen Weg deines Vaters. Du kommst hinein, du gibst Geburt, du bringst, du bewegst etwas vorwärts, du schreitest hinein. Du wirst gewiss und überzeugt auf dem Weg, wo du schreitest, während dem Weg, während du dich bewegst, kommt die Gewissheit. Als Jesus die 12 Jünger oder die 12 Lernenden aussandte in sein Werk, da gingen sie hinein. Die mussten hineingehen. Sie begannen, die Taten Gottes zu erfahren. Nicht am Schreibtisch, nicht am Rednerpult, sondern sie gingen und dann erfuhren sie. In dem Moment, als sie den Weg folgten, der für sie gesetzt und gelegt war. Siehe auch im Griechischen dieses Stoicheo. Das heißt, du bewegst dich in der Gesamtordnung Gottes, in einem vorgesetzten Plan, der bereits existiert, da schreitest du hinein und dort drin gehst du. Lukas, Kapitel 10, Vers 1 bis 11. Danach aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selber kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Siehe, ich sende euch aus wie Lämmer inmitten von Wölfen. Tragt weder Geldbeutel, noch Tasche, noch Sandalen, noch grüßt niemanden auf dem Weg. In welches Haus irgend ihr aber eintretet, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede darauf ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie euch anbieten, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt irgend ihr eintretet und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken darin, sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt irgend ihr aber eintretet und sie euch nicht aufnehmen, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht. Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen haftet, schütteln wir gegen euch ab. Doch dieses wisst, dass das Reich Gottes nahegekommen ist. Das heißt, die Königsherrschaft Gottes ist hier. Als die Lernenden von dem Jesus stipulierten Weg beschritten, sahen sie, wie Gott durch sie wirkte und wie er funktionierte. Sie gingen und begannen, in der Kraft Gottes hineinzuschreiten. Sie kamen da in etwas hinein, das sie zuvor nie erfahren und gekannt hatten. Warum jetzt dieses Wort stipulierte, dass Jesus den Weg stipulierte? Ich sage dir, ich habe kein besseres Wort gefunden. Dieses Wort ist mir eingefallen, wenn du in der Schweiz ein Haus verkaufst, dann wird das Haus, der Grundbesitz, die Immobilie, etwas, was nicht mobil ist, wird stipuliert. Das heißt, es wird übertragen von deinem Namen, von dir, auf den Nächsten, auf den Käufer. Das heißt es. Das heißt, das hat Jesus den Weg stipuliert. Denn Jesus ist der Weg. Was hat er jetzt stipuliert? Was hat er jetzt übertragen auf seine Jünger? Sich. Er hat sich stipuliert, er hat den Weg stipuliert. Und als sie begannen, diesen Weg zu schreiten, da geschah die Kraft Gottes. Das geschieht nicht auf der Kirchenbank. Das geschieht nicht hinter deinem Schreibtisch. Das geschieht, wenn du auf den Weg Gottes gehst, in deinem ganzen Leben dich zur Verfügung stellst und sagst, Herr, hier bin ich. Und das tust, was dir Gott sagt, durch seine Diener, durch seine Väter. In Lukas, Kapitel 10, Vers 17 bis 18, da steht geschrieben, dass die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Was hat jetzt das mit dem zu tun? Siehst du, wenn du dich auf den Weg bewegst, dann hörst du auf mit all diesen, wie soll ich jetzt sagen, Kampfgebeten, dich gegen Satan zu wehren. Der fällt von alleine vom Himmel. Das ist der Typus. Das heißt, er sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das war die Antwort auf die Botschaft, auf das Wort ihres Zeugnisses, dass die Gesandten, die Jesus sandte, zurückbrachten. Die kamen mit dieser Botschaft, was geschieht oder was geschah, und Jesus gibt die Antwort, was er gesehen hat. Sie kamen mit dem, was sie gesehen hatten, und Jesus sagte, ich habe gesehen. In Matthäus 14, Vers 27 bis 29, da geht es darum, dass Petrus dem Befehl Jesus folgte. Also er rief ihn ja zuerst auf, gib mir deinen Befehl, nicht? Und Jesus gab ihn dann, sieh mal. Sogleich aber redete Jesus zu ihm und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Das heißt, wenn Gott dir sagt, komm, und du gehst, du kannst ja nur kommen, wenn du gehst. Wenn ich sage, komm, dann musst du gehen, um zu kommen. Dann gehst du auf dem Wasser, dann gehst du dort auf dem Weg, den der Herr dir gegeben hat. Komm, das griechische erkomai, wird eigentlich nur in der Präsenz gebraucht. Es ist eine noch nicht abgeschlossene Zeit im Griechischen. Die anderen Worte werden gebraucht in wortverwandten Stimmen. Euleutomee oder aktiv elto, welches nicht anders auftritt als nur in dem Zusammenhang. Das heißt zu kommen oder zu gehen. Beides zusammen, kommen oder gehen. In einer Vielzahl von Anwendungen, wortwörtlich und bildlich, wird es gebraucht. Also in der King James Version wieder, da ist es übersetzt mit begleiten, erscheinen, bringen, kommen, eintreten, ausfallen, gehen, wachsen, leuchten, näherst durchlaufen, Zuflucht nehmen, spielen, bereitstellen und so weiter. Also das ist eine Bewegung, ist immer eine Bewegung drin. Eine Antwort auf den Befehl komm war zu Christus zu gehen. Aber das daraus erscheinen war wie Christus. Das heißt, es wurde Petrus wie Christus. Warum? Weil jetzt konnte der plötzlich auf dem Wasser gehen. Der ging auf dem Wort, komm. Da machte er sich auf und ging und er wurde wie Christus. Unsere Antwort auf den Befehl des Herrn hat zur Folge, dass wir mehr und mehr nach ihm umgestaltet werden und wie er erscheinen. Das heißt, wir leuchten. Die Leuchte, die Stadt, die da oben steht. Also Jesus spricht jetzt heute zu dir, komm. Das ist dieses Wort, komm, griechisch, erkomai. Dann heißt es, komm und besitze. Nehme ein, das hebräische Yarash. Zu besitzen, das heißt auch besetzen. Das meint, wenn du in ein Land kommst, austreiben der vorherigen Bewohner und Besitzer und ihre Orte besetzen. Und dadurch besitzen, indem dass du sie besetzt, als du sie besitzt. Durch die Folge von eroben, rauben, erben, auch vertreiben oder zu ruinieren, arm zu machen, arm machen. Wieder übersetzt auch in der Bibel mit vertreiben, verzehren, zerstören, enterben, enteignen, austreiben, hinauswerfen und so weiter. Das heißt, du siehst die Landeseinnahme im Alten Testament, wo es darum ging, all diese sieben Nationen unter die Füße zu bekommen, ist die Landeseinnahme auch in dir. Da sind die alten Bewohner aus diesem Haus Gottes da in dir drin, rauszuschmeißen, in Besitz zu nehmen, damit der Christus in dir lebe. Das heißt, in Besitz nehmen, in der Nachfolge oder Folge nach, und zwar absolut. Also da ist keine Halbheit drin. Die Akquisition des physischen Erbes hängt von dem Verständnis des geistlichen Erbes ab. Da hast du bereits wieder diese Kombination mit Abraham und Melchisedek. Du kommst nur an dein geistliches Erbe durch das physische und du kommst nur an das physische Erbe durch das geistliche. Aber zuerst das Natürliche, fang mal an als Kind. Also das heißt, zu besitzen, zu enteignen, in Besitz zu nehmen, das hängt davon ab, wie du in den Wegen deines Vaters gehst. Diese Wege sind das geistliche Erbe, das befähigt und verursacht zu gehen und zu besitzen. Der Grund, weshalb Joshua Land einnehmen und verteilen konnte, war, weil er das Buch des Gesetzes nicht aus seinem Munde weichen ließ. Er meditierte täglich darüber, vielleicht auch nächtlich, das wissen wir nicht, aber das Buch des Gesetzes wurde Mose gegeben und er schrieb ja all die Wege Gottes auf. Als Joshua diesen Wegen folgte, brachte er das Volk in ihren Besitz, in ihr physisches Erbe. Also er beobachtete genau, was Mose tat. Er nahm die Schrift von Mose und sagte nicht, ja, das ist jetzt halt ein Mensch, der das geschrieben hat, sondern der hat das genommen von Gott. Und dementsprechend hat er gelebt und gehandelt. Und dementsprechend hat Gott ihn genommen und hat das Erbe verteilt an sein Volk. Oder ein Teil davon zumindest. In der frühen Gemeinde war das Hauptmerkmal und das Schwergewicht auf die Kultur gerichtet. Ich möchte mal sagen, heute ist es vielleicht mehr auf Unterhaltung gerichtet. Nicht auf die Kultur. Das ist auch eine Kultur, oder? Kann man auch kultivieren. Aber es ging damals vorwiegend um die Denkweise und den Lebensstil. Das heißt, du hast ja wieder die vier apostolischen Säule der Apostelgeschichte 2,42. Dieser Lebensstil, das ist die Denkweise. Diese musste richtig gehend kultiviert und zur Gewohnheit gemacht werden. So, jetzt wenn du etwas kultivierst. Ich habe ja immer wieder auch mit dem Landbau zu tun gehabt. Immer wieder Gemüsegarten angepflanzt. Was musst du zuerst machen? Hacken und Unkraut wegräumen. Das heißt, du musst das Land säubern, bevor du deinen Samen da reingibst. Sei das nun Salat oder irgendwelche Karotten oder sonst Setzlinge. Das Land muss gesäubert sein. Das heißt, wenn du kultivierst, wenn du eine Kultur anlegst, muss das Alte, das was das Land verdrängt, muss entfernt werden, gesäubert werden und dann richtig eingesät werden. Das ist vergleichbar mit dem Kulturleben des babylonischen Geistes dieser Welt, das geräumt, gesäubert wird, um Gottes Wort diese Kultur neu einzupflanzen. Das ist das, was Apostelgeschichte 2,42 da. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist die neue Kultur. Das ist das, was hier auf der Fahne steht, auf dem Tisch. Also wie kam das dazu? Da gab es Menschen, die verkauften ihr physisches Erbe, um an das geistliche Erbe zu kommen. Das ist ein Typus. Apostelgeschichte 2,44 bis 45. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgendeinen Bedarf hatte. Also siehst du, die hatten aufgehört, auf sich selber zu schauen. Die schauten Christus an. Was war denn ihr Christus? Ihr Christus war der Leib. Apostelgeschichte 4, 34 bis 37, da steht geschrieben, denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig. Warum nicht? Denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Also der hat nicht Kirchensteuer bezahlt damit oder sonst eine Institution gefüttert, sondern der hat das zu den Setmen, zu den gesetzten Aposteln von Gott niedergelegt. Ihr Leben, ihre Bestimmung, ihr Vermögen und Besitz wurde in der Kultur zusammengefunden. Da fehlte nicht eines. Siehe dazu auch die Integrität, die Lehre über die Integrität. Das heißt, die glaubten, die lehrten und die handelten. Die waren integer in allen Bereichen, die waren Licht, die waren durchsichtig. Als der letzte Tag im Jahre 70 nach Christus kam, wurden diese Menschen gerettet. Siehe dazu auch die Lehre, Ölberglehre Jesu Matthäus 24. Die habt ihr alle gehabt. Dort siehst du den Unterschied. Also, sie wurden bekannt als die auf dem Weg gehen. Das war der Name. Man sagte denen so, die auf dem Weg gehen. Apostelgeschichte 1 bis 2. Saulus, aber noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, ging zu dem Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit, wenn er einige finde, die des Weges wären, sowohl Männer als Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Also die nannte man so. Um jene Zeit aber entstand ein nicht geringer Aufruhr bezüglich des Weges. Apostelgeschichte 19, Vers 23. 24, Vers 14, da steht geschrieben, aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Nun hörst du Paulus, nachdem er die zuerst verfolgt hat, die auf dem Wege gehen, jetzt sagt er selber von sich, ich bin einer von denen, die auf dem Wege gehen. Der Felix aber im Vers 22, der genauere Kenntnis von dem Weg hatte, vertagte ihre Sache und sagte, wenn Lysias, der Oberste, herabkommt, will ich eure Sache entscheiden. Paulus lehrte seinen geistlichen Sohn Timotheus den Weg Christi, also auf dem Weg zu gehen. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 13 bis 14, da sagt er zu ihm, zu seinem Sohn Timotheus, halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Was war jetzt das Gut? Das schöne, anvertraute Gut. Siehst du, das war das geistliche Erbe, das er von Paulus hatte. Das war das schöne, anvertraute Gut. Das behalte, das bewahre. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 14 bis 17. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sagt Paulus, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Also siehst du, er schreibt an seine Kinder. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt und durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Der sagt nicht, ahmt jetzt Christus nach, seid meine Nachahmer. Natürlich, so wie ich Christus nachahme. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt. Warum? Der mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn. Und der wird euch an meine Wege erinnern, die in Christus sind. Wie ich überall, in jeder Versammlung lehre, Paulus übertrug die geistlichen Gene durch das Wort und die Kultur, die er lebte, in seine Kinder. Diese Worte wurden und waren sein Weg in Christus. Timotheus, sein gleichgesinnter Sohn, lebte diese Wege. Er lebte die Wege aus und lehrte sie unter der Führung des Apostelamtes Paulus in den Gemeinden. Das siehst du auch bei uns ganz typisch. Wenn jetzt Dr. Segi, der geistliche Vater, schickt und sendet, dann tun seine Söhne das, was er ihnen sagt, was sie von ihm gelernt haben. Wenn Dr. Segi eingeladen wird, irgendwo an einer Konferenz zu sprechen und er seinen Sohn schickt, dann hast du den zu akzeptieren. Dann ist Ralph Elijah zum Beispiel in Stellvertretung von Dr. Segi. Und das funktioniert in der Familie, das funktioniert in der apostolischen Gemeinschaft, ist das klar. Oder? Wenn du aber in denominationellen Betrieben solches tust, dann hast du Riesenprobleme. Denn die wollen den Kopf sehen, die wollen den Mann sehen, die wollen den Namen sehen und nicht den, den der gesandt hat. Das ist der Unterschied. Also Paulus übertrug die geistlichen Gene durch das Wort und die Kultur, die er lebt in seine Kinder. Das ist der Weg. Das ist die Vater-Sohnschaftsbeziehung. Das ist das, wo Gott sein Erbe hingegeben hat, in den Weinschlauch von Vater und Söhnen. Das hat nichts mit Wissen zu tun. Da kann ja einer viel mehr wissen, da kann ja einer viel mehr haben und hat doch nichts. Weil er nicht in der richtigen Form, in der richtigen, ich sage jetzt mal, tönt vielleicht blöd, aber Weinschlauchbeziehung steht, kann der Wein, der Gott füllt den Wein nicht ein. Also, dann gehen wir zu Wege, griechisch nach Hodos heißt das im Griechisch. Es ist eine Straße, also nicht nur ein Pfad, sondern eine Straße. Durch Anwendung ein Fortschritt. Also die Routemarkierung oder die Route markiert oder Distanz. Bildlich ein Modus oder etwas, das so gemeint ist. Da gab es einen Weg, also das würde man heute vielleicht bei uns in der Schweiz mit Autobahn bezeichnen, eine Schnellstraße. Was ist eigentlich die Definition von einer Schnellstraße, von einer Autobahn? Es ist eine richtungsgetrennte, höhenkreuzungsgleiche, getrennte Straße. Das heißt, es ist ein wunderbares Bild, oder? Die Richtung ist getrennt. Du kannst auf deiner Spur, wenn du auf dieser breiten Straße, und wenn die 6 Spuren hat, nur in eine Richtung fahren. Sonst bist du ein Geisterfahrer, oder? Also nicht ein geistlicher Fahrer, sondern ein Fahrer, der von Geistern besessen ist. Dann hat es auf dieser Straße keine Kreuzungen auf gleicher Höhe. Die müssen unten oder oben durch. So könnte man sagen, das griechische Wort Hodos ist eine Schnellstraße, eine Autobahn. Da gab es einen Weg, eine Art des Denkens, hör das nochmal, eine Art des Lebens, einen Lauf in der Lebensführung, der von Paulus übermittelt wurde und seine Söhne durch die Worte und sein Vorbild übertragen wurde. Der führte sie auf die Autobahn, der entfernte die Kreuzungen, der entfernte die falsche Richtung, die Fahrzeuge, die da entgegenkamen. Sämtliche Mächte und Gewalten, zieh mal die Waffenrüstung an, die er dir gab, gehen in diese Richtung. Ein wahrer Vater wird dir die Wege Gottes enthüllen. Christus ist der Weg zum Vater. Da gibt es einen Weg in Christus. Dieser Weg ist vorhanden. Und nur dieser Weg führt uns auch zum himmlischen Vater. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wie wird das jetzt in der Praxis, dieses Komm oder diesen Weg, wie wird er jetzt beschritten? Denn hier sind einige Wege, die uns Gott durch patriarchalische Gnade offenbart hat. Was ist patriarchalische Gnade? Was ist der Patriarchus? Das ist der Versorger, der Ernährer, das ist der Vater, der Hausvater. Diese können uns ins Leben leiten. Lebe, gehe, besitze. Das ist der Ruf, wenn Gott sagt, komm. Dann spricht er, lebe, gehe und besitze. Der Tisch des Herrn, die Gabe der Erstfrucht, das Verständnis des kooperativen organischen Leibes in Christi und der Tempel in der Stadt, die Ekklesia, der Weinschlauch, der Vater- und Sohnschaftsbeziehung, Familie, Oikos in den Häusern des Glaubens bauen, die Definition der Herrlichkeit des Herrn, siehe auch Schama und Echad, das Verständnis über das apostolische Zeughaus und dessen Einfluss in der Stadt. Warum habe ich hier das Wort Zeughaus gewählt? Siehst du, ein Warenhaus ist ein billiger Ausdruck für ein Lagerhaus. Da liegt die Ware. Ein Zeughaus ist ganz ein anderes aktives Haus. Da bringst du, da tauschst du um, da wird repariert, da wird wiederhergestellt, da wird Buch geführt, da wirst du bemessen. Nämlich wenn du neue Hose brauchst, misst man dir den Bund. Dann weiß man genau, welchen Gurt du brauchst, man weiß, welche Schuhe du brauchst. Das ist ein apostolisches Zeughaus. In der Schweiz heißt das militärisch gesehen Zeughaus. Und dieses Zeughaus sind wir, oder sollten wir zumindest sein. Diese Wahrheit sind Wege in Gott, die seine Werke enthüllen. Wenn wir sie zu unserem Lebensstil machen und sie kultivieren, werden wir zu denen gehören, die auf dem Weg sind. Das heißt, wir machen uns auf, bewusst, reinigen das Ackerfeld, lassen, einpflanzen, begießen und gehen den Weg. Dann sind wir zu denen oder gehören wir zu denen. Wir sind zu denen geworden, die auf dem Weg sind. Wir müssen Hingabe, Konsistenz und Ausdauer in die Dinge hineinleben, die uns Gott enthüllt hat, damit wir auch zu unserem physischen Erbe gelangen können. Wenn wir unser geistliches Erbe, das uns in Christus gegeben ist, nicht hochschätzen, werden wir es, wie der verschwenderische Sohn, mit einem falschen Lebensstil richtig gehend versauen. Es gibt kein treffenderes Wort. Was heißt das Wort Konsistenz? Du sollst mit Konsistenz und Ausdauer die Dinge in die Dinge hineinleben. Dieses Wort Konsistenz wurde früher gebraucht für eine bestimmte Art von Fett. Man hat dem Konsistenzfett gesagt. Ich weiß nicht, ob das heute noch gibt. Aber wenn immer mein Großvater, wenn ich etwas fetten wollte, einfetten wollte, das für Jahre halten sollte, und ich Fett suchte, dann sagte er zu mir, du musst Konsistenzfett nehmen. Weil Konsistenzfett ist ein ganz bestimmtes, klebriges Fett, ein dauerhaftes Fett, das nicht von der Wärme oder irgend so zerfließt, das ist das Konsistenzfett. Das heißt, du musst mit Ausdauer, mit Konsistenz, auch wenn die Hitze kommt, musst du weitermachen. Deshalb das Wort Konsistenz. Lukas 15, Vers 12 bis 13. Und der Jüngere von ihnen sprach der Vater, also von diesen beiden Söhnen, der sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe, und nach nicht vielen Tagen, also das ging nicht sehr lange, brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er es ausschweifend lebte. Der landete ja dann als Schweinehirt. Also die Saue, die Schweine, sind das Zeichen, jetzt hast du dein Erbe verschwendet, versaut. Jetzt landest du bei den Schweinen. Das führt zur Vereinigung mit den Bewohnern des Landes. Also jetzt bist du auch zum Schweinestall oder Schweinehirt mitgeworden. Als er aber alles verschwendet hatte, geht es dann weiter. Da kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin, hängte sich an einen der Bürger jenes Landes und er schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Siehst du, was die Welt mit dir macht? Siehst du, was das gute Bürgertum mit dir macht? Das ist nicht der Weg. Hänge dich nicht an die Bürger des Landes, sondern wo soll sie dich anhängen? An die Väter des Hauses Gottes. Sonst holst du Rat, Hilfe in deiner Hungersnot, in deiner geistlichen Totheit, in deinem geistlichen Hunger, hängst du dich an die falschen Menschen, an die Bürger des Landes, die babylonischen Systempfleger, die Denkmalschützer, die Denkmalpfleger. Ich rede jetzt nicht von den Steindenkmalen, von den geistlichen Denkmalen. Das sollst du nicht tun. Also lass dich am Tisch des Herrn nieder, nimm und gib die Gabe der Erstfrucht, halte das Verständnis des kooperativen organischen Lebens Christi hoch und den Tempel in der Stadt. Siehe den Tempel, bete dafür, halte den Weinschlauch für Vater und Sohnschaft rein, pflege und baue dein Familienoikos in den Häusern des Glaubens und erkenne die Definition der Herrlichkeit des Herrn, siehe auch, wie gesagt, Schama und Echad, höre Israel, verstehe Israel und tue. Und Echad, der Herr ist einer, der Herr ist eins. Und pflege das Verständnis über das Zeughaus, über dieses apostolische Zeughaus und dessen Einfluss in der Stadt. Wenn du dir bewusst bist, dass du der Quell bist, das Zeughaus hier, um diese Stadt zu reinigen von der Fruchtlosigkeit, von der Unfruchtbarkeit, von dem verdorbenen Wasser, das heißt das verdorbene Wort Gottes, dann bist du dir bewusst, dass du aufhörst, auf dich selber zu schauen, sondern auf ihn, auf das Quellwasser, das rein ist. Amen.